ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Die Handballer des THW Kiel sind heute Abend überraschend Champions League-Sieger geworden. Dazu später mehr in der Sendung. Beginnen wollen wir aber mit dem Corona-Impfstoff, der vielen als Schlüssel gilt, die Pandemie zu beenden. Doch was, wenn der Schlüssel stecken bleibt, weil es bei den Impfungen klemmt? Bis gestern wurden knapp 42.000 Frauen und Männer in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Doch, so kritisieren heute viele, es könnten mehr sein. In vielen Zentren sieht es zurzeit eher so aus. Es fehlt an Impfdosen, dazu spreche ich gleich mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Und es fehlt auch an Impfterminen, vor allem für jene über 80-Jährigen, die nicht in einem Alten- oder Pflegeheim leben. Das sind etwa 5 Millionen Menschen. Cecilia Knoth und Magdalena Haupt über den teils verzweifelten Versuch, sich schnell immunisieren zu lassen.
116, 117. Tippen, telefonieren, Termin für die Corona-Impfung erhalten, so die Theorie.
Termin vereinbaren oder Informationen zur Corona-Schutzimpfung erhalten möchten, drücken Sie bitte die 2.
Ja.
Doch zunächst muss Georg Pfäfflin vor allem warten.
Und dann ging das und hat sich immer wieder wiederholt. Und dann hieß es ja, Sie sind dann bald dran, Sie sind der Nächste, der dran kommt.
Mit seinen 80 Jahren ist er eigentlich als einer der Ersten dran, zählt zur Impfgruppe mit höchster Priorität. Doch weil er wie etwa 5 Millionen Menschen in dem Alter nicht im Pflegeheim, sondern zu Hause wohnt, muss er jetzt selbst aktiv werden. Dabei hatte der Gesundheitsminister die Betroffenen vor 11 Tagen noch gebeten.
Don't call us, we call you.
Wir melden uns. Spahns Prinzip setzen nur die wenigsten Bundesländer um, nämlich Berlin, Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Im Rest des Landes gilt, die Impfwilligen müssen sich selbst kümmern, also entweder anrufen oder im Internet den Termin vereinbaren. Termine bekommt man allerdings erst in Bayern, im Saarland, Berlin, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg. Ein Flickenteppich. Nicht nur den kritisiert Karin Mark, gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Sie unterstütze seit Tagen ihre Mutter dabei, einen Impftermin zu bekommen.
Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es vielen so wie meiner Mutter geht, dass sie nämlich ein Telefon zwar zur Verfügung hat, aber vielleicht mit deutlich über 80 auch nicht mehr internetaffin ist. Das heißt, es ist einfach zu kompliziert und zu wenig durchdacht.
Trotz technischer Hürden, Sie hier haben es geschafft. Per Telefon oder online einen Termin ergattert für die ersehnte Corona-Impfung im Impfzentrum des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart. Für die Mitarbeiter hier tut sich ein ganz anderes Problem auf. Gerne würde man mehr stempeln, noch mehr impfen. Platz und Personal sei da, aber...
Tatsächlich ist sozusagen der Impfstoff am Anfang jetzt nicht in der Menge vorhanden, wie es super gewesen wäre.
Mittlerweile ist wieder Impfstoff da, auch für Georg Pfäfflin. Er hat nach mehr als 30 Minuten ohne Erfolg das Telefon aufgelegt. Mithilfe seines Sohnes hat er die Impftermine für seine Frau und sich schließlich im Internet vereinbart.
Es ist umständlich, aber es ist machbar. Aber ich war froh, dass ich Hilfe hatte.
Nicht aufgeben, geduldig bleiben, so der Rat der Pfäfflins. Am Neujahrstag erhalten Sie Ihre Impfung.
Ich habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gefragt, warum es zu Problemen wie denen des Ehepaars Pfäfflin kommt. Guten Abend, Herr Spahn.
Schönen guten Abend, Frau Atalay.
Da hängt sich also ein 80-Jähriger in eine Hotline und wartet ewig auf einen Impftermin. Sagen Sie jetzt bitte nicht, das hätte man nicht besser organisieren können.
Naja, das jetzt zu Beginn, natürlich in den ersten Tagen, wo der Andrang, der Wunsch nach einem Termin besonders groß ist, es auch zu Wartezeiten kommen kann in den Telefonleitungen, das lässt sich leider nicht vermeiden. Ich kann da nur um Verständnis bitten. Es ist am Ende eben auch ein unterschiedliches Herangehen in den 16 Bundesländern. Es war Wunsch der Bundesländer, das in eigener Verantwortung zu lösen. Wir machen als Bund den Ländern ein Angebot, was 116, 117 als Telefonleitung angeht, auch was die digitalen Terminservice-Buchungsseiten angeht. Aber tatsächlich wird es in den Ländern im Moment unterschiedlich umgesetzt und unterschiedlich begonnen. Einige werden die über 80-Jährigen auch anschreiben, andere in den allgemeinen Medien informieren. Aber gleichzeitig können wir eben auch jeden nur um Geduld bitten angesichts am Anfang auch knapper Impfstoffe.
Aber sollten Sie nicht dann doch sagen, wir nehmen es mal an uns? Ich höre ja schon so ein wenig Kritik raus, dass es bei den Bundesländern nicht wirklich so klappt.
Es klappt ja auch an vielen Stellen schon auch gut. Ich weiß aus Baden-Württemberg zum Beispiel, dass dort mittlerweile schon über 50.000 Termine in den nächsten Wochen vergeben worden sind und gebucht werden konnten online und über das Telefon.
Aber meist klappt es nicht, Herr Spahn. Und müssten Sie dann nicht sagen, komm, ich mache das jetzt hier?
Ja, die Verantwortung ist ja sehr bewusst auch geteilt zwischen Bund und Ländern. Wir beschaffen den Impfstoff, sorgen auch für den ersten Teil der Logistik, für die Zulassung, begleiten es auch in der Finanzierung, in vielen anderen Fragen. Aber es ist ja auch sehr unterschiedlich zwischen einem großstädtischen Raum wie Hamburg, dem Ruhrgebiet oder auch dem ländlichen Raum, die Eifel oder Mecklenburg-Vorpommern, in der Organisation, in der Frage, wie, wo Termine vergeben werden. Ich bin ja bei Ihnen. Es ist jetzt am Anfang eben dadurch, dass die Bundesländer auch unterschiedlich starten, ihre Telefonleitungen freizuschalten, etwas föderales Durcheinander zu beginnen. Und dafür können wir nur um Verständnis bitten. Ich bin aber sehr sicher, das wird sich zu Beginn des nächsten Jahres gut einschwingen.
Was so einige Bundesländer eint, ist, dass sie sagen, wir könnten mehr impfen, nur fehlt es an Impfstoff. NRW-Ministerpräsident Laschet sagte heute, das sei das Hauptproblem. Hätten Sie nicht wissen müssen, dass die Impfdosen nicht reichen, gerade zu Beginn? Und jetzt?
Das ist ja, Frau Atalay, das, was ich seit Wochen sage, dass es zu Beginn knapp sein wird, auf der ganzen Welt knapp ist, in Europa knapp ist und auch bei uns in Deutschland. Deswegen priorisieren wir ja vor allem auch mit einem Start in den Pflege- und Altenheimen, wo ja mobile Impfteams dann eben auch impfen und bei den über 80-Jährigen. Das ist ja genau der Grund, warum wir jetzt so vorgehen. Und dann wird es eben Zug um Zug in den nächsten Wochen dann auch mehr Impfstoff und damit auch mehr Impfungen geben können. Mhm. Mir ist schon ein Eindruck wichtig, weil ich es gelegentlich so das Gefühl habe, alle denken, der Rest der Welt hat ganz viel Impfstoff und Deutschland hat keinen. Nein, wir beginnen alle unter Bedingungen der Knappheit.
Ja, aber wenn man dann schon so Nachrichten hört aus Israel, die haben bei BioNTech sehr früh geordert, da will man im März schon die meisten geimpft haben. Wir sind irgendwie so bei Sommer, glaube ich, oder Spätsommer. Also auch andere Länder sind ja nun schneller. Warum haben Sie denn nicht national rechtzeitig nachgeordert? Ich weiß, es sollte EU-weit solidarisch und einheitlich geregelt sein, aber das hat nicht funktioniert. Sie mussten nachordern, warum nicht früher?
Zuerst einmal hat es gut funktioniert, europäisch gemeinsam übrigens auch nicht nur auf einen Impfstoff zu setzen. Bis zum 9. November war ja gar nicht klar, dass BioNTech, dass der aus Deutschland stammende Impfstoff der erste sein würde. Es hätte ja auch ein anderer sein können. Deswegen haben wir sehr bewusst eben auf 6 bis 8 Impfstoffe gesetzt, auch entsprechende Verträge geschlossen. Die werden jetzt ja auch Zug um Zug, Stand heute, in die Zulassung kommen und es möglich machen, dann auch noch schneller noch mehr Menschen zu impfen. Aber es gilt eben auch, bis die europäischen Verträge geschlossen waren, konnte ja nicht jeder noch bilateral zusätzlich verhandeln. Das funktioniert ja nicht. Wenn Sie sich ob privat oder europäisch gemeinsam auf einen Weg machen, dann kann nicht jeder hintenrum noch seins machen.
Aber Sie haben es am Ende doch gemacht. Sie haben es am Ende gemacht. Es wurde ja nachgeordert. Anschließend.
Frau Atalay, anschließend. Ja, wir haben miteinander vereinbart. Wir schließen. Wir haben miteinander vereinbart europäisch. Wir schließen den Vertrag zusammen und so lange macht jeder nicht noch Nebengeschäfte. Das finde ich auch ein normales Vorgehen. Das habe ich auch von meinen 26 anderen Kollegen so erwartet und die von mir. Und dann eben, als der europäische Vertrag geschlossen war, haben wir bei Moderna, bei CureVac und bei BioNTech zusätzlich Impfstoffe bestellt.
Herr Spahn, was gerade alle wissen möchten und Sie gelten als vorausschauend, eigentlich weiß man es doch schon, am 10. Januar kann es doch kaum Lockerungen geben. Muss der Lockdown bestehen bleiben?
Was ja im Moment für uns alle eine Schwierigkeit ist, sind die Zahlen jetzt nach Weihnachten, nach den Feiertagen, einfach auch, weil weniger getestet worden ist, weniger gemeldet worden ist, nicht per se sozusagen die Wahrheit, die Realität widerspiegeln. Das macht die Einschätzung im Moment sehr, sehr schwierig. Wir haben weiterhin sehr, sehr hohe Todeszahlen zu beklagen, ja auch heute. Und Stand heute jedenfalls sind wir mit den Zahlen bei Weitem noch nicht da, wo wir hin müssen. Und deswegen wird es ohne Zweifel nach dem 10. Januar auch noch weitere oder überhaupt Maßnahmen geben. So ist es besser formuliert. In welchem Umfang? Das müssen wir eben Anfang Januar mit den Bundesländern entscheiden. Aber es ist schon jetzt absehbar, dass die Zahlen jedenfalls bis dahin nicht so niedrig sein werden, dass wir einfach in den Vor-Lockdown-Modus zurück können. Das sehe ich nicht.
Danke, Jens Spahn nach Berlin.
Sehr gerne.
Da, wo es in den vergangenen Tagen ordentlich geschneit hat, sah es heute oftmals so aus. Wie hier im Harz wälzte sich Auto um Auto den Berg hinauf. Rund um Torfhaus etwa wähnte man sich im falschen Film und war doch dabei, als sich Hunderte zu einer Rodelpartie im Winterweiß aufmachten. Dabei wurde immer wieder dazu aufgerufen, es doch bitte nicht zu tun, wegen des Coronavirus. In Österreich sah man am vergangenen Wochenende ähnliche Bilder, Skibegeisterte vor bezaubernder Winterkulisse, nur dass dieser Massenandrang nicht gut ankam und der Zugang zu den Pisten eingeschränkt wurde. Christian Limpert über Schneefreuden trotz Krisenzeiten.
Die Talstation im Skigebiet Stuhleck heute Vormittag. Maximilian und Johanna sind mit Freunden aus Wien angereist, 120 Kilometer entfernt. Einen Tag Skifahren wollen sie und dabei alle Corona-Regeln einhalten.
Eigentlich war das ein ganz spontaner Ausflug. Wir haben am Sonntag gebucht und sind heute da. Das bedeutet, wir wussten nicht genau, ob wir in den Ferien noch Skifahren gehen können oder auf Urlaub fahren können. Deswegen haben wir dann uns für einen Skitag entschieden hier.
Ich glaube, es sind eh weniger Leute unterwegs und mit den FFP2-Masken. Also ich persönlich mache mir jetzt wirklich keine Sorgen.
Nur wer sich online anmeldet, bekommt seinen Skipass. Bereits um 9.30 Uhr ist das Kontingent für heute erschöpft, das Skigebiet Stuhleck ausgebucht. Max und Johanna auf dem Weg nach oben. Nur die Hälfte der zugelassenen Personen darf einsteigen. In der Gondel ist FFP2 Maskenpflicht.
Einen Mindestabstand von einem Meter einzuhalten. Bitte beachten Sie die Hinweistafeln und folgen Sie den Anweisungen unseres Liftpersonals.
Erst seit gestern sind in Stuhleck die Lifte geöffnet. Man habe sich gut vorbereitet, heißt es hier. Am Wochenende hatten solche Bilder auch in Österreich für Aufregung gesorgt. Bei bestem Ausflugswetter stauten sich in manchen Skigebieten die Tagestouristen. Um das zu vermeiden, will Österreichs Gesundheitsminister strenger durchgreifen. Ab sofort droht Skigebieten, die Corona-Auflagen nicht einhalten, ein Betretungsverbot.
Ich hoffe sehr, dass wir diese Bilder so nicht mehr sehen, sondern dass der Mindestabstand auch in die Seite im Übrigen eingehalten wird. Das ist wichtig.
Im Skigebiet Stuhleck gibt es heute kein Gedränge. 26 Pistenkilometer für 3000 Menschen. In normalen Zeiten sind es mehr als doppelt so viel.
Es wäre wohl mehr Nachfrage noch da gewesen. Wir haben aber keine weiteren Karten verkauft, damit wir eben die Situation im Skigebiet so entspannt halten können, dass die Gästeleitsysteme nicht überlastet werden.
Wie in allen Skigebieten Österreichs bleiben die Hütten geschlossen. Nur der Zugang zu den Toiletten ist frei. Après-Ski ist für die ganze Saison verboten. Doch besser so als gar nicht Skifahren, sagen Max und Johanna aus Wien, kurz vor dem Ende ihres Tagesausflugs.
Also ich persönlich bin noch Schüler und da finde ich es dann ein bisschen komisch, wenn man halt nicht in die Schule gehen kann, aber dafür Skifahren gehen. Scheint mir dann ein bisschen komisch, aber sonst, ja, ich meine, es ist gut für die Wirtschaft. Wenn uns die Skigebiete eingehen, ist ganz blöd.
Lockdown und geschlossene Hotels bis Mitte Januar, Skipisten unter Auflagen aber geöffnet. Wie lange das so bleibt, da wollte sich hier keiner festlegen. Die Schüler aus Wien wollen weiterfahren, solange es eben geht.
Sie spenden Schatten, dabei bräuchten sie selbst einen Sonnenschutz. Die Bäume des Waldes. Ein Spaziergang unter den Wipfeln ist für uns Menschen eine Wohltat. Doch dort, wo wir Ruhe und Kraft finden können, ist die Umwelt meist alles andere als in Ordnung. Den Wäldern macht vor allem die Wärme zu schaffen. Es wird heißer und Regen fällt auch kaum noch. Die Statistik vermeldet immer neue Rekorde. 2020 schrammte Deutschland nur knapp am wärmsten Jahr seit fast 150 Jahren vorbei. Wir sind heute mittendrin in Hessen in der Nähe der Gemeinde Burgwald, wo Sebastian Kisters zunächst ungebetene Gäste und ausgedörrte Böden findet.
Das hier wird ein Test. Förster Eberhard Leicht will sehen, gibt es für diese Bäume noch genug Wasser im Boden? Trockene Erde wäre jetzt schlecht.
Also das ist jetzt Material aus 15 cm Bodentiefe, das zerbröselt wie Sand und Staub. Und da ist nichts an Feuchtigkeit, was das Material irgendwie binden würde. Und wir befinden uns jetzt in der zweiten Dezemberhälfte. Und da kriegt man eine Andeutung davon, wie viel Niederschlag eigentlich im Restwinter noch fallen muss, um das wieder auf Normalverhältnisse zu bringen.
Und man bekommt eine Ahnung davon, wie trocken dieses Jahr bislang war. Die Folge: Bäume, die viel zu wenig Wasser bekommen. Sie können kein Harz bilden, damit wehren sie sich normalerweise gegen Borkenkäfer. Normal ist vorbei. 2020 war das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Paradiesische Zustände für Borkenkäfer, zeigt Eberhard Leicht.
Hier sind die Larvengänge. Von den Larvengängen aus geht es so im rechten Winkel nach links und nach rechts, wo dann die Käfer sich verpuppen. Und nach der Verpuppung bohren sie sich aus gegen das Licht. Kann man das gut sehen. Das sind Ausbohrlöcher. Die fertig entwickelten Käfer gehen durch diese Ausbohrlöcher raus und befallen die nächsten Bäume.
Hunderte Bäume musste Förster Eberhard Leicht fällen. Bilder wie diese gibt es nicht nur in der Mitte Hessens, sondern in ganz Deutschland. Das Problem bei Fichten ist aber nicht nur der Borkenkäfer.
Wir sind hier in einem 40-jährigen Fichtenwald, der fast ausschließlich aus Fichten besteht, gleich alt ist und im Regelfall auch gleich hoch ist. Wir sehen hier nahezu Baumkrone an Baumkrone. Und man kann sich da sehr schön vorstellen, dass es relativ lange regnen muss, bis der erste Regentropfen dann wirklich an den Waldboden kommt.
Trockenheit, man kann es auch hören. Vor Jahrzehnten angelegte Entwässerungsgräben lässt Eberhard Leicht deshalb zuschütten. Sie stammen aus regenreicheren, kühleren Zeiten. Heute soll jeder Tropfen im Wald bleiben. Und aufgeforstet wird gleich nebenan mit Eichen. Die lassen mehr Regenwasser durch. Im Burgwald auch deshalb wichtig, weil es hier Moore gibt, die viel Kohlenstoff speichern. Klimaschutz.
Wir drehen an kleinen Schrauben. Die großen Schrauben, die werden gedreht. Pariser Klimaabkommen auf europäischer Ebene oder auf globaler, auf weltweiter Ebene. Da geht es letztlich darum, den Ausstoß an Treibhausgasen deutlich zu limitieren.
Denn der Klimawandel ist auch in deutschen Wäldern, wie hier im Burgwald, längst angekommen.
Zu einem anderen Thema. Es geht um die Butter. In Niedersachsen haben hunderte Landwirte tagelang mit ihren Traktoren Aldi-Lager blockiert. Mehr dazu im Nachrichtenüberblick mit Susanne Dortner.
Die Landwirte protestierten vor verschiedenen Aldi-Lagern. Sie befürchteten, dass der Einzelhandelsriese die Preise für Butter stark absenken will und sehen ihre wirtschaftliche Existenz in Gefahr. Inzwischen gibt es offenbar Bewegung bei den Verhandlungen.
Abstimmung per Handzeichen. Die 200 Landwirte im niedersächsischen Hesel beenden vorerst die Proteste. Zwei Tage und zwei Nächte hatten an verschiedenen Standorten Niedersachsens Bauern mit Hunderten von Treckern die Zufahrten von Aldi-Lagern blockiert. 56 Cent weniger für ein Kilo Butter, für sie eine Kriegserklärung. Nach stundenlangen Verhandlungen jetzt ein Teilerfolg.
Wir haben es mindestens geschafft, durch den Druck, den wir hier aufgebaut haben, dass diese 56 Cent vom Tisch gekommen sind, dass es dann eben nur weniger geworden sind.
Darüber hinaus hatten sie folgende Zusicherung ausgehandelt. Aldi wird seine konventionelle und Bio-Frischmilch künftig nur noch aus heimischer deutscher Landwirtschaft beziehen. Aldi wird sich vermehrt für langfristige Verträge einsetzen, um deutschen Landwirten stärkere Planungssicherheit zu geben. Große Erwartungen setzen die Bauern jetzt auf den 13. Januar. Dann wollen Landwirte, Handel, Verarbeiter und Politik die Lage der Bauern per Videokonferenz erörtern.
Bei einem starken Erdbeben in Kroatien sind mindestens 6 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 20 wurden verletzt. Das Epizentrum des Bebens lag rund 45 Kilometer südlich der Hauptstadt Zagreb. In der schwer getroffenen Kleinstadt Petrinja suchen Rettungskräfte weiter nach Verschütteten. Es war das zweite Beben innerhalb von 30 Stunden. Das Nachbarland Slowenien schaltete vorsorglich ein grenznahes Atomkraftwerk ab. Der französische Modeschöpfer Pierre Cardin ist tot. Er starb im Alter von 98 Jahren in einem Krankenhaus bei Paris. Cardin galt als Mitbegründer der futuristischen Mode, inspiriert von Science Fiction. Als einer der ersten seiner Branche entwarf er auch Mode für die Masse. Sein Label tauchte sowohl in Luxusboutiquen als auch in Discountern auf. Der deutsche Skispringer Karl Geiger hat den Auftakt der Vierschanzentournee gewonnen. Er setzte sich gegen den Polen Kamil Stoch durch, der nach negativen Corona-Tests seines Teams doch noch starten durfte.
Es ist wie ein Wintermärchen. Karl Geiger, der Oberstdorfer, fliegt wie aus dem Nichts aus seiner Corona-Pause. Der 27-Jährige gewinnt sein Heimspiel. Nahezu dramatisch ist das, was Markus Eisenbichler abliefert. Im ersten Durchgang passt er schwer, ist nur 27. Aber dann sorgt er für Erstaunliches. 142 Meter, so weit wie kein anderer. Es reicht noch für Platz 5. Versöhnt auch die Polen. Nach dem Corona-Chaos dürfen sie doch starten und Kamil Stoch landet auf Platz 2. Dritter wird der Norweger Marius Lindvik. Oberstdorf geschafft. Jetzt kann aus Karl der Große werden. Der erste Deutsche, der nach 19 Jahren die Tournee gewinnt.
Der THW Kiel ist Champion der Champions League. Die norddeutschen Handballer besiegten am Abend im Endspiel den FC Barcelona mit 33-28. Danach gab es Pokal- und Goldflitterregen. Was für ein souveräner Sieg das war gegen die Spanier, die als Favoriten galten. Und was für ein glorreiches Ende eines Handballjahres, das wegen der Corona-Pandemie eigentlich nur aus Saisonabbrüchen und Spielverlegungen bestand. Aus Köln, Andreas Ahn.
Es ist ein kleines Handballwunder. Der THW Kiel gewinnt gegen den scheinbar übermächtigen FC Barcelona. Und das wertvollste Vitrineninventar im europäischen Clubhandball geht damit zum vierten Mal nach Kiel. Bei den Katalanen flossen die Tränen der Enttäuschung. Wir hatten das Ziel, hier zu gewinnen. Das zeigt unsere Extraklasse. Ich bin sehr stolz und zugleich aber auch müde. Das war wie eine Achterbahnfahrt. Den Zebras schien der Halbfinal-Krimi tags zuvor zusätzliche Motivation verliehen zu haben. Von Beginn an waren sie das engagiertere Team, führten fast durchgängig, lagen nach einer Viertelstunde beim 10-8 durch Sander Sargosen mit 2 Toren in Führung. Kurz vor der Pause waren es sogar 3 Treffer Vorsprung für Kiel. Der Favorit aus Spanien hatte Probleme mit der starken THW-Abwehr und scheiterte wiederholt an Kiels Torwart Niklas Landin. Mitte der zweiten Hälfte waren es Kreisläufer Hendrik Pickeler, der übrigens als bester Spieler des Finales ausgezeichnet wurde, und Steffen Weinhold, die für die wichtigen Tore verantwortlich zeichneten. Und hinten war es Landin, der eines seiner besten Spiele im Trikot der Zebras machte. Es hat lange gedauert, aber jetzt stehen wir hier als Champions-League-Sieger und das ist einfach unglaublich, sagte Trainer Philipp Jicher, und dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Wir haben vorhin gehört, 2020 war in Deutschland das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Donald Becker. Und ordentlicher Winterfrost ist auch nicht in Sicht, oder?
Vorerst noch nicht, aber es bleibt so halbwegs winterlich, Pina. Wir gucken uns mal die Gesamtwetterlage an mit Hilfe der Isobarenkarte für morgen. Und da drehen sich hier die Tiefdruckgebiete über Europa. Zum einen strömt hier die Luft aus der Arktis über den Atlantik und die Biskaya weit nach Süden bis nach Spanien. Dort ist es eher zu kalt und auch dort schneit es zumindest auf den Bergen, zum Teil bis runter ins Atlasgebirge, also Nordafrika betroffen. Warme Luft strömt dann aber hier über den Balkan in Richtung Norden. Also dort gibt es dann 13 bis 18 Grad. Beispielsweise, wir liegen, wie gesagt, mittendrin. Diese Mischfront wird uns beschäftigen und dieser weiße Strich, diese Schauerlinie, da haben wir schon grob die Niederschlagsgebiete abgesteckt. Heute Nacht dann also im Norden immer wieder schauerartige Regenfälle. Dann sieht man hier diesen Streifen, wo es mal ganz gut auflockern kann. Vor allem Brandenburg dann auch komplett trocken und längere Zeit sternenklar, beziehungsweise morgen dann auch sonnig. Auch in Bayern gibt es recht viel Sonnenschein. Ansonsten immer wieder Schauer von Südwesten her. Und die werden dann in Richtung Nachmittag auch im Westen etwas häufiger. Das sind Schauer aus Schnee, Graupel und Regen. Schneefallgrenze liegt meist bei 300 Metern, aber bei stärkeren Schauern kann es schon mal weiter runterschneien. Temperaturen morgen früh dann von Brandenburg bis zum Alpenrand im frostigen Bereich, sonst 3 bis 4 Grad im Plus, vor allem im Nordwesten. Die Temperaturen tagsüber dann meist 3 bis 7 Grad. Und jetzt schauen wir auf die nächsten Tage. Am Donnerstag kommt von Westen her neuer Regen und Schneeregen auf, im Westen und im Süden trocken. Am Freitag wird dann das Ganze langsam schwächer, also die Neujahrsnacht wird dann auch für die meisten trocken ausfallen.
Danke, Donald, mit dem Wetter. Und jetzt gibt es was zum Lachen. Willkommen bei den Stieß. Habe ich gesehen, kann ich nur empfehlen. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Tschüss.